Brot vom Himmel haben sich die Juden eingeredet, das kann nur das Manna gewesen sein, was unsere Väter in der Wüste gegessen haben. Und sie haben das weniger auf das Handeln Gottes bezogen, sondern auf Mose. Mose hat ihnen Brot vom Himmel gegeben. Wir haben am Donnerstag in Kattelbogen darüber gesprochen, fiel mir so ein Satz ein, oder ist mir immer noch im Gedächtnis. Ihr sagt, und da ging es darum, dass die Menschen oder die Juden damals, angefangen von der Priesterschaft bis hin zum Volk, ihr sagt, dass gesagt ist, du sollst deinen Freund und deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Dann haben wir gemeinsam nachgesehen und haben die Stelle nicht gefunden. Es steht nirgends in der Bibel, du sollst deinen Feind hassen. Nur an dieser Stelle wird es von Jesus zitiert, weil es die Leute sagen. Und mir fiel da so ein, dass so manches, was wir als Kinder gelernt haben und auch später, was uns so gesagt wurde, da steht doch geschrieben, und ich danach gesehen habe, es steht nicht so geschrieben, wie uns die Menschen sagen. Es ist bis in unsere Zeit, es wird gesagt. Ein Beispiel zum Beispiel, als wir noch Kinder waren, haben unsere Eltern und die Großeltern und die ganzen Generationen immer davon gesprochen, die gelbe Gefahr, die kommt aus dem Osten, die Chinesen, die werden uns alle überrumpeln, das steht in der Bibel. Habe ich nie gefunden. Aber es wurde uns so vereint oder übermittelt, das steht geschrieben. Nein, steht eben nicht geschrieben. Steht auch nicht geschrieben, dass Mose dem Volk das Brot gab, sondern Gott gab das Brot auf Bitten des Mose. Und so haben die Menschen damals in der Wüste 40 Jahre mit diesem Manna überlebt. Aber Jesus spricht davon, dass er etwas anderes hat und etwas anderes gibt. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und der Welt das ewige Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Aber ich habe euch gesagt, dass ihr mich auch gesehen habt und nicht glaubt. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Soweit zunächst. Das Brot, das die Israeliten in der Wüste gegessen haben, war für ihren Leib. Damit konnten sie überleben. Damit wurden sie satt. Und das Manna, das gegeben wurde, wurde nicht nur so pur gegessen, sondern es wurde gemahlen, zu Brot gebacken, es wurde gestoßen im Stößel. Es wurde in vielerlei Art und Weise verarbeitet. Aber es war eben nur Brot für das irdische Leben. Und Jesus spricht hier von einem Brot, das vom Himmel kommt. Und er spricht nicht aus der Vergangenheit, wie die Israeliten gesprochen haben. Mose hat uns gegeben, und das ist zwar lange her, unsere Väter konnten damit überleben, aber das ist Vergangenheit und wir erinnern uns daran. Und Jesus sagt, mein Vater gibt euch das Brot. Es ist also eine ganz andere Zeitform, die Jesus anwendet. Es ist jetzt der Moment, in dem Gott das Brot des Lebens anbietet. Das ist natürlich eine feine Sache. Brot des Lebens, da waren die Juden hellauf begeistert. Das brauchen wir. Wenn es das Brot ist, das uns das Leben bringt, das ist gut. Mir fiel die Frau am Jakobsbrunnen ein: Gib mir alle Zeit dieses Wasser. Als Jesus vom lebendigen Wasser sprach. Sie hat Jesus bei der Aussage noch nicht verstanden. Erst später, als Jesus mit ihr wirklich ins seelsorgerliche Gespräch gegangen ist, hat sie verstanden, dass Jesus nicht von dem Wasser H2O spricht. Aber die Juden haben hier eben nicht verstanden, dass Jesus hier vom Brot aus Gerste, Weizen, Roggen oder wie auch immer spricht. Jesus spricht von sich, dem Brot, das wirklich vom Himmel kommt. Und wieder ist es die Gegenwartsform. Zur damaligen Zeit und heute. Es bleibt Gegenwart Gottes, weil es bei Gott diese Zeit, die wir kennen, nicht gibt. Wir Menschen, ich habe das schon ab und zu mal zitiert, wir Menschen sind in unserem Denken dreidimensional geprägt und wir können aus dieser Dreidimensionalität nicht heraus. Die Zeit, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Räumlich gesehen Länge, Breite, Höhe. Darüber können wir nicht hinaus. Wenn man von der Unendlichkeit spricht, dann kann man das auch schlecht erklären. Dann ist das so ein Begriff, der unseren menschlichen Verstand übersteigt. Unendlichkeit. Aber wir sind eben mal an diese Zeit gebunden. Und wenn Gott etwas gibt, dann heißt das, er gibt es gegenwärtig. Und dieses Brot, von dem Jesus spricht, ich bin das Brot, ist gegenwärtig. Und wenn es nicht so wäre, könnten wir auch jetzt nach Hause gehen. Wenn wir nur zusammenkommen, um uns jeden Morgen, Sonntagmorgen zu grüßen und freundlich zu sein, wenn wir uns mal wieder sehen und mal austauschen können, dann brauchen wir diese Zeit am Sonntagvormittag nicht. Das kann an jedem anderen Ort irgendwo passieren. Aber weil Gott gegenwärtig ist, Jesus gegenwärtig ist, darum ist unser Zusammenkommen nicht umsonst. Wir müssen uns dessen nur bewusst sein, dass Jesus da ist. Wir beten oft: Herr Jesus, komm, segne uns. Die Bitte ist verkehrt. Jesus muss nicht kommen, er ist hier. Und meine Bitte ist es da häufig: Herr, mach mich offen für deine Gegenwart. Lass mich deine Gegenwart erleben. Denn wenn ich die Gegenwart Jesu nicht erlebe, ja, dann weiß ich nicht, wozu es gut ist. Aber Jesus ist der Gegenwärtige. Mein Vater gibt das Brot. Ich bin das Brot, das vom Himmel kommt. Ach, das ist wieder so für die Juden ein Problem. Wir kennen doch diesen Jesus. Wir wissen doch, dass er bei Maria und Josef aufgewachsen ist. Wir wissen doch, dass er Zimmermann gelernt hat. Die Juden wussten damals, nach ihrer Meinung, wer Jesus war. Sohn von Josef und Maria, gelernter Zimmermann. Vielleicht hat er auch gute Arbeit geleistet, dass sich das rumgesprochen hat, was er gut gemacht hat. Aber jetzt, was Jesus jetzt sagt, er kommt vom Himmel. Was soll denn dieser Quatsch? Aber genau darum geht es, dass Jesus sich selbst darstellt und es den Leuten immer und immer wieder sagt, dass er eben nicht der Sohn Josefs ist, sondern von einer Jungfrau geboren wurde. Das wird zwar immer wieder gelesen, auch zu Weihnachten immer wieder mal, wenn die Bibelstellen gelesen werden, aber wer glaubt es denn heute noch, dass Jesus wirklich vom Himmel gekommen ist? Und auch als er Kind war, so ein kleines Kind war, als er dort in der Krippe gelegen hat, war er Gottes Sohn, vom Himmel gekommen. Meine Frau war in der letzten Woche zur Physiotherapie und sie kommt dann immer wieder mal mit dem Therapeuten ins Gespräch, auch gerade über gläubige, christliche Sachen. Und der fragte sie, was hat denn Jesus gemacht zwischen seinem 12. und 30. Lebensjahr? Ach, da haben doch ganz schlaue Leute herausgefunden, dass Jesus, nachdem er 12 Jahre alt war und mit seinen Eltern im Tempel war, ist er abgehauen nach Indien. Und hat dort in Indien die ganze magische Kunst des Heilens gelernt. Wie kann man solche Gedanken überhaupt haben oder erwähnen? Die Bibel sagt uns einfach, nachdem Jesus als 12-Jähriger aus dem Tempel gekommen ist, er wohnte bei seinen Eltern, war ihnen untertan, gehorsam, er lernte den Beruf des Vaters. Das wird uns in der Bibel berichtet. Von Indien wird da nichts erzählt. Und von irgendwelchen magischen Kräften, die er hatte, wird auch nichts erzählt. Nein, er war und ist der, der vom Himmel kommt. Das Brot, das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Da sprachen sie zu ihm, gib uns dieses Brot. Gib uns das Brot, denn wir wollen ja leben. Wir wollen ja etwas haben, worauf wir uns verlassen können. In dem Abschnitt, den ich vorher gelesen habe, sagen die Juden, was sollen wir tun? Das ist so die typische Frage der Menschen, auch heute. Wir wollen etwas tun, damit Gott uns gnädig ist. Wir müssen uns ja bemühen, dass Gott uns überhaupt ansieht. So wie ich bin, kann Gott mich gar nicht gebrauchen. Das redet uns der Böse ein. Und genau das ist die Frage der Juden. Was sollen wir tun? Wir wollen doch Gott gnädig stimmen. Wir wollen doch, dass er uns sieht und beachtet. Wir wollen doch, dass er uns dann, wenn wir gute Werke getan haben, auch einmal in sein Reich aufnimmt. Jesus geht auf das Tun gar nicht ein. Wenn ihr dieses Brot haben wollt, dann glaubt an mich. Dann nehmt mich doch einfach so an, wie ich es euch jetzt sage. Dann nehmt mich doch so an, wie es die Botschaft sagt. Jesus Christus ist nicht gekommen zu denen, die gute Werke machen. Er ist nicht zu den Gesunden, zu den Starken gekommen, die auf sich aufmerksam machen können. Jesus sagt, er ist zu den Schwachen und zu den Sündern gekommen. zu denen, die wissen, dass sie mit ihren Taten nichts ausrichten können. Zu denen, die sich ganz auf ihn, auf sein Erlösungswerk verlassen. Und darum ist die Antwort, die Jesus seinen Leuten damals im Gespräch, im direkten Gespräch von Angesicht zu Angesicht gibt: Glaubt an mich. Heute keine andere Botschaft. Es geht einfach darum, an Jesus zu glauben. Und es wird schon auch immer wieder dann auch von Jesus gesagt, dass aus dem Glauben, aus der Verbindung mit Jesus Christus, dann die Werke kommen, die dann auch vor Gott angenehm sind. Aber nicht die aus unserer eigenen Kraft, aus unserem eigenen Willen entspringen. Nicht die, wo wir meinen, jetzt müssen wir uns aber ganz mächtig anstrengen. Ich weiß, dass mich diese Botschaft als junger Mensch immer sehr belastet hat. Ihr müsst Licht sein. Ihr müsst Salz sein. Ihr müsst. Und immer habe ich gedacht, wie kann ich vor Gott bestehen? Weil ich dieses Muss nicht erfüllen konnte und ich kann es auch heute nicht erfüllen. Ich kann nicht aus mir heraus Licht sein. Ich kann zwar den Menschen Gefallen tun, ich kann ihnen auch gute Werke tun, aber wenn das aus Eigennutz geschieht, dann zählt das vor Gott überhaupt nichts. Wo uns aber der Geist Gottes durch Jesus Christus dazu leitet, unserem Nächsten in Liebe zu begegnen, ihn anzunehmen, wie er ist, ihn zu achten als Mensch, wie er ist, das ist Wirkung des Geistes. Und wenn wir für den Geist offen sind, für das Wort Jesu offen sind, dann wirkt der Geist in uns. Das, was wir tun können und tun müssen, ist allein das, was Jesus sagt: Glaubt an mich. Ohne dieses Glauben an ihn bekommen wir niemals das Brot des Lebens, das Brot, das in die Ewigkeit hineinreicht. Und Jesus sagt dann: Ich bin vom Himmel herabgekommen, das wiederholt er immer wieder. Nicht, dass ich meinen Willen tue. Sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Jesus ist nicht als Knecht, als Sklave von Gott gesandt in diese Welt. Du musst jetzt gehen und du musst das jetzt ausführen. Nein, Vater und Sohn sind sich einig im Geist. Und wenn Jesus sagt, dass er den Willen des Vaters vollbringt, dann geschieht das aus der Einigkeit, aus der Einheit, die er mit dem Vater hat. Der Vater kennt die Gedanken des Sohnes und der Sohn kennt die Gedanken des Vaters. Es ist eine Einheit. Gott hat Jesus nicht mit dem Knüppel aus dem Himmel getrieben und du musst jetzt. Nein, Jesus hat dazu sein volles Ja gefunden, um dieses zu vollenden, den Willen des Vaters, der ihn gesandt hat. Und später sagt Jesus dann in dem gleichen Kapitel noch, in demselben Gespräch: Wer nicht mein Brot isst und nicht mein Blut trinkt, kann nicht mein Jünger sein. Sind das denn alles Kannibalen? Wenn Jesus von sich spricht und ich bin das Brot, dann spricht er nicht davon, dass sie sein irdisches Fleisch, die Materie essen sollen. Die Juden haben das nicht verstanden und sind deswegen viele von ihm weggegangen. Eine harte Rede, wer kann sie hören? Und Jesus erklärt diese Botschaft den Menschen nicht. Er lässt sie damit ziehen. Er hätte jetzt anfangen können und alles zu erklären, wie er das meint und so weiter. Nein, das tut er nicht. Er offenbart es einmal seinen Jüngern, kurz bevor er hingerichtet wird, kurz bevor er den letzten Willen seines Vaters, zu dem er ein Ja gefunden hat. In Gethsemane wissen wir, dass er betet, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch vorübergehen, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Jesus findet ein Ja zu dem Willen des Vaters. Aber seinen Jüngern sagt er kurz davor beim Abendmahl. Jesus nimmt das Brot, dankt darüber, wie auch bei der Speisung. Jesus hat nie ohne Danksagung etwas genommen und gegeben. Jesus nimmt das Brot, dankt, bricht es vor den Augen als Zeichen, dass sein Leib gebrochen wird. Und Jesus sagt, das ist mein Fleisch, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Nehmt und esst. Damit wird die Symbolhaftigkeit des Abendmahls ganz deutlich. Jesus offenbart seinen Jüngern diese Aussage, die die Juden nicht verstanden haben. Er vergleicht sich auch mit dem irdischen Brot. Und wenn wir dann Brot und den Traubensaft zu uns nehmen, dann soll uns das gegenwärtig sein. Und das ist nicht, ich habe das schon zigmal gesagt und ich werde da nicht müde, das ist keine Tradition, das ist keine Pflichterfüllung. Das machen wir nicht, weil es jeden Sonntag im ersten Monat dran oder ersten Sonntag im Monat dran ist. Nein, das tun wir, weil Jesus uns sagt, nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Das ist mein Leib, den ich hingebe zur Tilgung eurer Schuld und eurer Sünde. Und Jesus nimmt dann auch den Kelch und sagt, das ist mein Blut. Und es wird uns berichtet, dass Jesus auch extra noch einmal über den Kelch gedankt hat. Weil er genau wusste, welche Kraft in seinem vergossenen Blut einmal sein wird. Zur Vergebung der Sünden der gesamten Menschheit. Es gibt keine Sünde, die vor Gott gebracht wird, die bekannt wird, die nicht vergeben werden könnte. Wir haben letztens auch noch am Donnerstag auch darüber gesprochen, dass viele Menschen, Gotteslästerer, zum Schluss eben noch zur Einsicht gekommen sind. Und so die Schächergnade erfahren haben wie der Schächer am Kreuz neben Jesus. Ich habe es am Donnerstag auch gesagt, habe es hier auch schon vor einiger Zeit mal gesagt. Heinrich Heine, von dem wir gelernt haben, wir mussten es in der Schule damals lernen, die Weber, wir weben hinein den dreifachen Fluch. Ein Fluch dem Gott, zu dem wir gebeten, in Wintersnöten und in Kälte, Winterskälte und Hungersnöten. Wir haben vergebens gehofft und geharrt. Er hat uns geneckt und gefoppt und genarrt. Das sind Verse von Heinrich Heine. Und dann wurde uns gesagt, am Ende ist Heinrich Heine verrückt geworden. Er war nicht mehr Herr seiner Sinne. Warum? Weil man einfach nicht eingestehen wollte und konnte, was seine letzten Verse wirklich waren. Zerbrochen ist die alte Leier und all seine schlimmen Gedichte. Zerbrochen ist die alte Leier am Felsen, welcher Christus heißt. Und dann die letzte Bitte: Herr, vergib mir meine Lieder. Und er hat Gnade und Vergebung erfahren. Und darum dürfen wir es auch in vielen anderen Beispielen immer wieder hören, dass Menschen, die ein Leben lang Gott abgelehnt haben, in ganz brutaler Weise auch abgelehnt haben, eben zum Schluss doch noch Gnade gefunden haben. Es gibt, solange wir hier auf dieser Erde sind und Odem in uns ist, kein zu spät. Aber der Mensch muss eben die Herrschaft Jesu anerkennen. Glaubt an mich. Wenn ihr an mich glaubt, habt ihr das Brot des ewigen Lebens. Wenn ihr an mich glaubt, wird eure Sünde durch mein vergossenes Blut getilgt. Wenn ihr an mich glaubt, habt ihr das Leben, das Brot. Und wenn wir dann Abendmahl feiern, lasst uns daran denken und das nicht einfach nur so nehmen, na ja, weil es nun gerade dran ist. Wir sagen es immer wieder, wer das weiß, dass Jesus Christus der Herr ist, wer an ihn glaubt, als wirklich als den Herrn, wer weiß, dass durch das Blut Jesu die Sünden vergeben sind, der ist ganz herzlich von uns eingeladen, am Mahl teilzunehmen. Wir machen da keinen Unterschied zwischen den einzelnen Konfessionen, aber das ist uns wichtig, dass wir den Leib Jesu, das Brot des Lebens, nicht gering achten. Amen.